Neulich gab es eine große Studie, da hat man Jugendliche gefragt, also so zwischen 15 und 25 Jahren in Österreich, über 1000, welchen Einfluss Influencer auf sie haben, und zwar bei einem der wichtigsten Themen überhaupt im Bereich Gesundheit. Ja, man hört ja manchmal, das Wichtigste im Leben ist Gesundheit. Und da wurde eben gefragt, ob sie da auf ihre Influencer, die sie sich da so anschauen, ob sie da auch hören. Und da haben 80% angegeben, dass sie auch zu gesundheitlichen Fragen, 83% waren es genau, die haben gesagt, ja, wir hören auch in gesundheitlichen Fragen Influencer an. Und 53% haben gesagt, dass sie deshalb, weil die Influencer das gesagt haben, haben sie ein bestimmtes medizinisches Produkt gekauft. Also haben sich da Tipps geben lassen. Und dann wurden da die Leute, die diese Studie gemacht haben, wurden befragt. Und sie haben gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir den Jugendlichen beibringen, nicht alles zu übernehmen, was so die Influencer sagen, sondern dass sie das kritisch hinterfragen und prüfen. Ja, das ist schon spannend mit den Influencern. Und dass es wichtig ist, das auch zu hinterfragen, gerade wenn es um wichtige Themen geht. Ja, und man kann ja im Internet auch anschauen, dann gibt es auch Befragungen zu Kaufverhalten und so weiter. Wie bestimmen Sie unser Kaufverhalten? Das ist ganz interessant, so zu lesen. Menschen haben Einfluss. Und das ist natürlich heute im Zeitalter der sozialen Medien besonders spannend, aber das war eigentlich immer schon so, dass es Menschen gab, ja, die Einfluss genommen haben. Ja, dann sieht man im Fernsehen, sieht man dann auf einmal einen, der als Schauspieler einen Arzt spielt und der gibt dann Gesundheitstipps und man denkt, der ist besonders kompetent, weil man ihn ja so als Arzt so im Fernsehen kennt. Ja. Naja, also es ist gut, so Sachen zu hinterfragen, und heute möchte ich mich mit euch mit einem Influencer beschäftigen, aber schon 3000 Jahre her, lief damals ein bisschen anders ab als heute. Und das war aber einer, der wirklich die Menschen beeinflussen konnte und große Auswirkungen nicht nur auf das unmittelbare Umfeld hatte, sondern auf Generationen später. Ja? Manche Menschen beeinflussen ja auch Generationen. Und das ist der König Jerobeam, um den es heute geht. Weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast. Und Könige, Politiker und so weiter, die haben ja durchaus Einfluss. Und zu biblischen Zeiten war das auch so, dass Könige eben so einen großen Einfluss ausüben konnten und Leute prägen konnten. Und da ging es um die allerwichtigste Frage. In der Bibel geht es um die allerwichtigste Frage. Es geht immer um die Frage, wie stehen Menschen zu Gott? Wie stehen sie zu Gott? Und sind Menschen Segensträger und weisen sie auf Gott hin und beeinflussen sie, ermutigen sie Leute, mit Gott zu leben? Oder sind sie schlechte Influencer? Also, dass man Leute kritisch prüfen musste, das ist nicht eine neue Erkenntnis, das ist schon etwas, was wir also in der Bibel lesen. Und da ist eben die Frage, was ist geistlich gesund? Geistliche Prägung, ja? Also im übertragenen Sinn geistlich gesund. Was hilft in der Beziehung zu Gott? Was hilft in der Beziehung zu Jesus? Und ihr habt auf euren Plätzen diese Übersicht gefunden. Wer sie nicht hat, sie liegen hier noch verstreut auf den Plätzen. Mir hat das sehr geholfen, so eine Übersicht mal zu haben, weil wir werden jetzt tief ins Alte Testament eintauchen. Nicht jeder liest das jeden Tag. Und da ist es gut, mal so ein bisschen einen Überblick zu haben, weil wenn man sich mit der Königszeit beschäftigt, wo die Könige gelebt haben, da hat man sehr, sehr viel vom Alten Testament auch gesehen und kann das auch zeitlich etwas einordnen. So, und das Besondere hier ist ja bei dieser Übersicht, wir haben also gelb und schwarze Leute, so Art Hütchen, also manche kennen die von den Spielfiguren oder so Art Hütchen haben wir da, ja, aber das wird auch ein bisschen chronologisch hier eingeordnet, also die eher dicker aussehen, die waren nicht generell dicker, sondern die haben einfach länger gelebt oder länger Einfluss ausgeübt, und die dünnen, die hatten halt eine kurze Regierungszeit oder eine recht kurze Zeit als Propheten, so kann man das ein bisschen sehen. Und da sehen wir also in Gelb, die Propheten, das waren die Menschen, die die Aufgabe hatten, immer wieder an Gott zu erinnern, auch die Könige an Gottes Wort zu erinnern und zu ermahnen, denkt an Gottes Wort. Ja, und da sieht man also, wann die Propheten gelebt haben. Und wir haben in der Mitte, haben wir praktisch die Könige von Israel. Am Anfang haben wir noch drei ganz große. Warum? Weil die waren für ganz Israel zuständig. Und dann gab es eine Teilung im Land. Ja, manchmal werden Länder geteilt. In Deutschland war das ja mal so. In Korea haben wir das heute. Da hat man auf einmal Nord und Süd. Und so war das auch im Volk Israel, dass also Israel im Jahr 931 unter den König Jerobeam, um den es heute geht, geteilt worden ist. Und da haben wir ein Nordreich und ein Südreich. Und die hier mit den Schwarzen angegeben sind, das sind Könige, die nicht nach Gott gefragt haben. Vielleicht hatten die mal eine Ausnahme, ja, wo die mal zwischendrin nach Gott gefragt haben, aber sie haben nicht mit Gott gelebt. Und dann haben wir hier, das war im Südreich, ja, im Nordreich ist kein einziger König, der mit Gott lebt, aber im Südreich sehen wir einige Könige, die mit Gott gelebt haben. Das waren der David, der war noch für alles zuständig, König David, ja. Dann sehen wir das beim König Josaphat, beim König Jotam, Hiskia und Josia. Usia müsste man mit Einschränkungen sagen. Also das sind die Könige, die mit Gott gelebt haben. Und es gab leider etliche Könige, die gut angefangen haben, die ein Leben mit Gott führen wollten und dann aber im Laufe der Zeit Gott vergessen haben. Wir sehen das bei Saul, wir sehen das bei Salomo und wir sehen das bei anderen Königen, dann auch im Südreich. Und nur ein einziger König, der sehr schlecht begonnen hat, der ist umgekehrt zu Gott und hat dann doch gut abschließen können. Das war der König Manasse im Südreich. Also es ist ganz interessant, so diese Übersicht mal zu haben, und wir werden in nächster Zeit uns mit vielen dieser Könige beschäftigen. Ich würde euch die Empfehlung geben, tut das einfach in eure Bibel, und beim nächsten Mal geht es dann um den König Asa, ja, der ist hier unten, heute geht es um Jerobeam. Das nächste Mal geht es um König Asa. Bei dem Asa ist interessant, am Anfang hat er mit Gott gelebt, dann ist er von Gott weggekommen. Ja, wer sich vorher schon mit beschäftigen möchte, das sind 2. Chronik 14, 15, 16, die ihr euch dazu anschauen könnt, die wir ein bisschen näher behandeln wollen, dann nächste Woche zum König Asa. Heute also zum Jerobeam, dem Ersten. Es gab auch einen Zweiten, aber heute zu König Jerobeam dem Ersten. Und der war entdeckt worden. König Salomo hat ihn entdeckt, dass das ein ganz begabter junger Mann war. Er hat ihn da so gesehen bei seinen Mitarbeitern und er hat gesehen, wie gut er auch Menschen leiten und anführen kann. Und er hat diesen König Jerobeam in seinen Dienst mit hineingenommen. Der war zuständig besonders für einen Stamm Israels, aus dem er kam, für den Stamm Ephraim und für den Bruderstamm Manasse. Also für diese beiden Stämme war er mit zuständig und er hat sie geleitet. Und dann ist es aber so, dass Jerobeam und Salomo in Streit und in Schwierigkeiten geraten. Da wird Jerobeam verfolgt, wird Flüchtling, wird Asylbewerber in Ägypten. Ja, es waren ja einige in Ägypten sozusagen Asylbewerber, dieser Jerobeam auch. Und als er dann wieder zurückkommt nach dem Tod von Salomo, da ist er derjenige, der die ganzen Ältesten von Israel beeinflussen kann. Also man merkt dann richtig, dass er einer ist, ein Influencer sozusagen, der einfach reden braucht und schon sind die Leute begeistert. Ja, der Sohn von Salomo, der war nicht ziemlich schlau. Da war nämlich die Frage, Steuererleichterung in Zukunft, ja oder nein? Ist ja bis heute ein spannendes Thema im Wahlkampf, ja. Und normalerweise sollte man als Politiker im Wahlkampf nicht sagen, wir erhöhen die Steuern, freut euch, ich werde euer nächster Bundeskanzler. Die Wahrscheinlichkeit, dass der angenommen wird, ist geringer. Ja, vielleicht sagen ein paar manche, der ist wenigstens ehrlich oder so, aber kommt nicht immer gut an. Und das ist vor 3000 Jahren nicht anders gewesen. Der Rehabeam, der Sohn von Salomo, eigentlich der gemachte König, also wo man eigentlich denken würde, der würde automatisch König werden, der kommt dahin und Jerobeam sagt, aber bevor wir dich zum König machen, musst du uns ein paar Fragen beantworten. Und eine dieser Frage war eben, und die Hauptfrage, gibt es jetzt Steuererleichterung mit dir oder nicht? Und dummerweise sagt der Rehabeam, anders als die erfahrenen Ratgeber, sagt er, bei mir gibt's noch mehr Steuern zu zahlen als bei meinem Vater. So, und für Jerobeam ist es dann ein leichtes, die ganzen ältesten und leitenden Personen zu beeinflussen. Sie folgen ihm fast alle nach und Jerobeam wird König über 10 von 12 Stämmen. Israel zerteilt sich. Ich habe mal eine Karte mitgebracht, dass wir das mal sehen können, wie sich das geteilt hat unter der Zeit von Jerobeam. Wir haben also das Grüne, das ist das Nordreich, das ist, wo die ganzen Könige sind in Schwarz. Achso, ich muss das anmachen. Wo die ganzen Könige sind in Schwarz. Also das Grüne seht ihr eh. Okay, das ist hier und die, wo sie sich getroffen haben, die erste Hauptstadt, das war hier Sichem. Und der Süden, das war praktisch nur noch Juda mit Überbleibseln von Benjamin und Simeon. Die hatten die Hauptstadt Jerusalem. Das ist das südliche Königreich, das Königreich Juda. Das sieht ähnlich groß aus, aber man muss sich vorstellen, da ist viel Wüste. Also das war nicht wirklich wichtig vom Land her. Viel wichtiger war der Norden, der war viel reicher und viel umfangreicher. Also dieser ganze Norden geht dann an Jerobeam und der wird König von Israel. Also das Nordreich wird sogar als Israel bezeichnet, weil das einfach der viel größere Teil war. Der Süden wird einfach Juda genannt. So, und das Traurige ist, bei diesem König Jerobeam sehen wir, er wird Influencer des Schlechten. Also nach dem Jerobeam kam Nadab als König, ihr seht das auf eurer Liste. Und da heißt es über diesen Nadab in 1. Könige 15, Vers 26. Und er, Nadab, tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und er ging auf dem Weg seines Vaters Jerobeam. Und lebte in dessen Sünde, mit der er Israel zur Sünde verführt hatte. Also ein Influencer des Schlechten. Und dann sehen wir es auch beim nächsten König. Ich werde jetzt nicht alle Könige aufzählen, wo Jerobeam dann als Beispiel gebracht wird, als schlechtes Beispiel. Aber wir lesen es dann auch in 1. Könige 15, 34. Und er, das ist dann der Nächste, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn und ging auf den Wegen Jerobeams und in dessen Sünde, mit der er Israel zur Sünde verführt hatte. Ja, und so kann man weitergehen. Also Jerobeam wird ein Beispiel des Schlechten. Wir haben ein Beispiel des Guten. Wer ist das? Das ist der David. Ja, also deshalb, der hat die ganze Zeit mit Gott gelebt, hat auch nicht alles richtig gemacht. Klar. Aber er lebte von der Vergebung und er lebte davon, dass er immer wieder zurück zu Gott umgekehrt ist. Aber Jerobeam war also ein König, der beeinflusst hat zum Schlechten. So, und ich glaube, auch von schlechten Königen können wir lernen, nämlich zum Beispiel, was man nicht machen sollte. Und ich habe euch mal 3 Punkte für die Predigt heute aufgeschrieben, was wir von Jerobeam lernen können oder nicht lernen können auch. Ich erkläre das gleich. Das erste, stellt euch in den Dienst Gottes. Der Jerobeam, der hatte am Anfang, als er noch nicht König war, eine sehr, sehr gute Begegnung mit einem Propheten. Hätte er sich mal immer daran erinnert. Dann das zweite ist, hütet euch vor Götzen. Ja, das ist übrigens ein Zitat aus dem ersten Johannesbrief. Der erste Johannesbrief endet mit, Kinder, hütet euch vor Götzen. Und das dritte ist, kehrt um zu Gott. Und wir werden heute einige Bibelstellen anschauen zu dem Jerobeam. Und ich möchte die Rachel bitten, dass sie 1. Könige 11, die Verse 29 bis 40 vorliest.
Und es geschah in jener Zeit, als Jerobeam einmal aus Jerusalem hinausging, da traf ihn der Prophet Ahia, der Silonit, auf dem Weg. Der hatte sich mit einem neuen Mantel bekleidet. Als sie nun beide allein auf dem freien Feld waren, da fasste Ahia den neuen Mantel, den er anhatte, und zerriss ihn in 12 Stücke. Und er sagte zu Jerobeam, nimm dir 10 Stücke, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Siehe, ich will das Königreich aus der Hand Salomos reißen und will dir die 10 Stämme geben. Aber der eine Stamm soll ihm weiterhin gehören, um meines Knechtes David willen und um Jerusalems willen, der Stadt, die ich erwählt habe, aus allen Stämmen Israels. Denn sie haben mich verlassen und haben sich niedergeworfen vor Astarte, der Göttin der Sidonier, vor Chemosh, dem Gott der Moabiter, und vor Milkom, dem Gott der Söhne Ammon, und sind nicht auf meinen Wegen gegangen, dass sie getan hätten, was recht ist in meinen Augen. Und meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen hat er nicht bewahrt, wie sein Vater David. Doch will ich nicht aus seiner Hand das ganze Königreich nehmen, sondern will ihn zum Fürsten einsetzen, alle Tage seines Lebens, um meines Knechtes Davids willen, den ich erwählt habe, der meine Gebote und meine Ordnungen bewahrt hat. Aber aus der Hand seines Sohnes will ich das Königreich nehmen und es dir geben, die 10 Stämme. Und seinem Sohn will ich einen Stamm geben, damit mein Knecht David alle Tage eine Leuchte vor mir hat in Jerusalem, der Stadt, die ich mir erwählt habe, um meinen Namen dort niederzulegen. Dich aber will ich nehmen, dass du als König über alles herrschst, was deine Seele begehrt, und du sollst König über Israel werden. Und es wird geschehen, wenn du auf alles, was ich dir gebiete, hörst und auf meinen Wegen gehst und tust, was recht ist in meinen Augen, indem du meine Ordnungen und meine Gebote bewahrst, wie mein Knecht David getan hat, dann werde ich mit dir sein und dir ein beständiges Haus bauen, wie ich es für David gebaut habe. Und ich werde dir Israel geben und werde die Nachkommenschaft Davids um diese Sache willen demütigen. Doch nicht für immer. Und Salomo suchte Jerobeam zu töten. Jerobeam aber machte sich auf und floh nach Ägypten zu Schishak, dem König von Ägypten. Und er war in Ägypten bis zum Tod Salomos.
Danke. Also ihr seht, das war in einer Zeit, als der Jerobeam noch kein König war. Und das ist manchmal interessant, wenn wir so das Königebuch lesen. Nicht nur das Königebuch, aber da fällt es oft auf. Auf der einen Seite sieht manches ganz menschlich aus, wie er dann später König wird. Es geht einfach um das Thema Steuern, die menschliche Seite. Und auf der anderen Seite, was wir hier im Bericht sehen, ist, der Prophet, der hat es schon angekündigt. Also Gott ist immer mit dabei. Es passiert dann nicht zufällig, was passiert. Sondern genau das, was Gott geplant hat, das geschieht. Und trotzdem war der Sohn von Salomo dumm und verantwortlich für das, was er gemacht hat. Ja? Also wir sehen auf der einen Seite, wie Gott führt. Und wir sehen aber auch die Verantwortung des Menschen. Und hier ist also eine besondere Begegnung. Jerobeam und der Prophet Ahia. Leider ist diese Begegnung mitten in einer Zeit, wo Gottes Volk immer mehr von Gott wegkommt. Der König Salomo fragt nicht mehr nach Gott, der so gut angefangen hat. Der fragt nicht mehr nach Gott, sondern im Alter ist ihm das nicht mehr so wichtig. Er betet andere Götter an. Und mitten in dieser geistlichen Verfallszeit geht der Prophet Ahia zu diesen Jerobeam, macht, wie manchmal wir das bei den Propheten sehen, so ein prophetisches Zeichen, ja, mit diesem neuen Mantel. Das muss den Jerobeam so richtig entsetzt haben. Warum hast du einen neuen Mantel? Und dann wird der gleich zerrissen, ja. Aber das ist auch etwas, an was man sich erinnert. Ja, der zerrissene Mantel. Ja, wenn ich heute hier einen Mantel zerreißen würde, könntet ihr euch das vielleicht noch besser merken, als wenn ihr nach einem halben Jahr gefragt werdet, was war nochmal bei der Predigt. Ja, also manche Sachen bleiben hängen und das sollte so richtig hängen bleiben bei diesen Jerobeam, dass Gott handelt und Gott ihm Verantwortung überträgt, weil so viel geistlicher Verfall ist. Und das wird begründet in Vers 33. Da sagt der Prophet im Auftrag Gottes, also Gott redet, denn sie haben mich verlassen und haben sich niedergeworfen vor der Astarte, der Göttin der Sidonier, vor Chemosh, dem Gott der Moabiter, vor Milkom, dem Gott der Söhne Ammon, und sind nicht auf meinen Wegen gegangen, dass sie getan hätten, was recht ist in meinen Augen. Und meine Ordnung und meine Rechtsbestimmung hat er nicht bewahrt, wie sein Vater David. Also mitten in der Zeit des Abfalls, wo ganz wenig Menschen nach Gott fragen, auch der König nicht, wird dieser Jerobeam beauftragt. Und ihm wird gesagt, du aber sei anders als das, was du bei Salomo siehst, sei anders als was du in deiner Umgebung siehst, sei ein Segensträger und geh den Weg mit Gott. Ist euch aufgefallen, David, wie oft er in dem Text erwähnt wird? Ja, ich kann jetzt nicht auf jeden Vers eingehen, aber der David, der wird hier in dem Text viermal Knecht Gottes genannt. In Vers 32, in Vers 34, in Vers 36, in Vers 38, ja. Als Knecht Gottes, also als ein gutes Beispiel, als einem König, dem nicht als erstes wichtig war, zu regieren, sondern regiert zu werden. Ja, der Knecht, ein Diener, der wird ja von jemand anders regiert. Und so war dem David wichtig, Gott ist der eigentliche König. Oder wie wir das vorhin gesungen haben, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Ja, diesen mächtigen König, das war das, was David wichtig war. Und er ist selber Knecht geworden. Oder ihr erinnert euch Markus-Evangelium, an diesen Schlüsselvers zum Markus-Evangelium, wo der Herr Jesus beschrieben wird, der selber auch diese Haltung hatte, ich möchte mich dem Vater unterordnen. Ja, der Herr Jesus, der gekommen ist, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja, so eine Haltung hatte Jesus natürlich vollkommen. Aber der David hatte auch so eine Haltung. Und er wird jetzt dem Jerobeam als Beispiel gegeben. Lieber Jerobeam, geh den Weg mit Gott und nimm als Vorbild den David, so wie David gelebt hat. Geh so mit Gott. Vers 38. Und es wird geschehen, wenn du auf alles, was ich dir gebiete, sagt Gott, hörst. Und auf meinen Wegen gehst und tust, was recht ist in meinen Augen, indem du meine Ordnung und meine Gebote bewahrst, wie mein Knecht David. Dann werde ich mit dir sein und dir ein beständiges Haus bauen, wie ich es für David gebaut habe. Ich glaube, hier können wir ganz viel für uns mitnehmen. Auf Gott hören, auf seinen Wegen gehen und tun, was recht ist in Gottes Augen. Ja, das hat ja auch Einfluss auf Menschen, wenn wir das machen. Wir haben vorhin das Zeugnis von Said gehört, wie er von dem Freund gesprochen hat, der einfach anders gelebt hat. Ja, und so hatte dieser Freund einen positiven Einfluss, einen geistlichen Einfluss auf den Said. Ja, während hier der Jerobeam, also erstmal Salomo, einen negativen Einfluss hatte und der Jerobeam eingeladen wird, du sollst jetzt anders sein. Im 19. Jahrhundert, da war die theologische Fakultät in Halle, die war eigentlich berühmt geworden dadurch, dass da Leute, die die Bibel ernst nahmen, unterrichtet haben dort und Waisenhäuser gegründet haben und so. Aber im 19. Jahrhundert war inzwischen der Rationalismus dort eingekehrt. Die Bibelkritik, also die Professoren haben die Bibel nicht mehr ernst genommen. Und Leute haben gesagt, ja, das sind doch die Influencer, die Professoren. Die Professoren erzählen es den künftigen Pastoren, die künftigen Pastoren erzählen das der Gemeinde und so verbreiten sie nicht den Glauben an Gottes Wort und an Gott, sondern so verbreiten sie einfach humanistisches Denken, rationalistisches Denken, ein paar gute Tipps fürs Leben, aber wo es nicht mehr um Gott und die Beziehung mit Gott geht. Und damals gab es in Preußen eine Regierung, die hat so die Stimmen aus dem Volk, da gab es einige, die sich dann beschwert haben, unsere Pastoren werden nicht mehr bibeltreu ausgebildet. Und so hat sich die preußische Regierung dann darum bemüht, einen Professor nach Halle zu schicken, der wirklich die Bibel als Wort Gottes nimmt. August Tuluk, ich habe mal ein Bild mitgebracht von ihm. Der ist dann an diese Universität gekommen. Es gab eine Abstimmung in der Universität, ob er kommen soll. Die waren alle gegen ihn. Die preußische Regierung hat ihn aber trotzdem dann eingesetzt. Der hat übrigens das Lied gedichtet, das sei alle meine Tage, meine Sorg und meine Frage, ob der Herr in mir regiert. Vielleicht kennen das manche von euch. Ja. Und er hat viele Studenten beeinflusst. Ein Student zum Beispiel, der bekannter geworden ist als der August Tuluk, der hat zwar Theologie studiert, aber der wollte mit Glauben nicht viel zu tun haben. Das war, um irgendwie anerkannt zu sein oder so, hat er Theologie studiert. Und dieser Professor hat ihm dann doch geholfen, wirklich auf den Weg zum Glauben zu gehen. Er hat sich in einem Bibelkreis bekehrt, Georg Müller, der die Waisenhäuser gegründet hat, in Bristol, in England. Ja, also Georg Müller war einer von seinen Studenten, andere auch. Und so war dieser Professor zum Segen, mitten in einer Umgebung, die schwierig war, zum Segen für andere, dass man Gottes Wort vertrauen kann und sich fest darauf stützen kann und vor allen Dingen sich die Frage stellen kann, wer regiert? Ob der Herr in mir regiert? Ob der Herr in mir regiert? So, das wäre schön gewesen, wenn der Jerobeam sich das auch so vorgenommen hätte und gesagt hätte, das wäre wichtig, das nehme ich mir mit. Und es ist gut, wenn wir das für uns sagen können. Ja, wenn wir für uns sagen können, ich möchte Menschen, wir sind keine Könige in dem Sinne, wir sind Königskinder, weil wir Gottes Kinder sind, aber das ist so schön, wenn Menschen sich sagen, ich möchte in meinem Umfeld, da möchte ich daran denken, Gott soll im Herzen sein und ich möchte, dass das anderen auch bekannt wird. Dass ich andere positiv beeinflusse, nicht nur zum Thema Gesundheit, sondern auch zum Thema geistliche Gesundheit. Wie kann ich eine Beziehung mit Gott haben? Mir erzählte jemand, du Jan, in meiner Familie, da gab es niemand Gläubiges, aber da war doch eine Oma. Also gab es schon jemand Gläubiges. Und von dieser Oma habe ich gelernt, Gott vertrauen. So schön, wenn man im eigenen Umfeld, bei den Arbeitskollegen, aber auch den eigenen Kindern gegenüber Einflussgeber sein kann zum Guten, zum Leben mit Jesus. Schön, wenn der Jerobeam sich das vorgenommen hätte. Ja? Also das war das Erste. Stell dich in den Dienst Gottes. Ja? Das Zweite ist, hütet euch vor Götzen. Kaum war der Jerobeam König, er wusste das alles, dass das mit den Götzen schlecht ist, aber es war dann auf einmal ganz anders. Rachel liest jetzt 1. Könige 12, 25 bis 33.
Und Jerobeam baute Sichem auf dem Gebirge Ephraim aus und wohnte darin. Und von dort zog er fort und baute Phnuel aus. Und Jerobeam sprach in seinem Herzen, jetzt wird das Königtum an das Haus David zurückkommen. Wenn dieses Volk hinaufzieht, um im Haus des Herrn in Jerusalem Schlachtopfer zuzubereiten, dann wird sich das Herz dieses Volkes zu ihrem Herrn zurückwenden, zu Rehabeam, dem König von Juda. Mich aber werden sie erschlagen und sich zu Rehabeam, dem König von Juda, zurückwenden. So beschloss denn der König, 2 goldene Kälber anzufertigen. Zum Volk aber sagte er, es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzugehen. Siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und er stellte das eine in Bethel auf und das andere gab er nach Dan. Diese Sache aber wurde zur Sünde. Und das Volk zog vor dem einen her bis nach Dan. Auch baute er Höhenheiligtümer und machte Priester aus dem gesamten Volk, die nicht von den Söhnen Levi waren. Und Jerobeam machte ein Fest im 8. Monat, am 15. Tag des Monats, wie das Fest, das in Juda stattfand. Und er stieg selbst auf den Altar. So tat er es in Bethel, um den Kälbern zu opfern, die er gemacht hatte. Und er stellte in Bethel die Höhenpriester an, die er gemacht hatte. Und er stieg selbst auf den Altar, den er in Bethel gemacht hatte, am 15. Tag im 8. Monat, in dem Monat, den er aus seinem Herzen erdacht hatte. Und er veranstaltete für die Söhne Israel ein Fest und stieg auf den Altar, um Rauchopfer darzubringen.
Wir sehen noch mal eine Karte, damit ihr euch noch mal vorstellen könnt, wo das ist. Wir sehen also den Kälberdienst, diesen Götzendienst, den hat hier der König Jerobeam eingeführt, einmal in Bethel. Bethel ist eine bekannte Stadt, da ist Jakob zum Beispiel gewesen und dort war die Himmelsleiter, wo der Jakob Engel gesehen hat. Und dann eins in Dan. Aber einfach, also Nord und Süd, dass die Leute einfach irgendwo hingehen konnten, wo sie gerade wollten. Nicht so, wie Gott das wollte, sondern wo Jerobeam wollte. Das ist eigentlich krass. Er wusste alles und dann auf einmal war so beeinflusst von Konkurrenzdenken und auch Angst. Ja, politische Überlegung. Jerusalem war der Ort, wo man hingehen musste, um zum Tempel zu kommen. Wenn die jetzt alle nach Jerusalem gehen, 3-mal im Jahr sind die Erwachsenen nach Jerusalem zu Festzeiten gegangen. Dann war seine Überlegung, wenn sie jetzt dann immer hingehen nach Jerusalem, dann wird der König in Juda immer mächtiger und schließlich wird er das Nordreich abschaffen und wieder regieren, ihn töten. Ja, und da war ihm nicht mehr wichtig, was Gott gesagt hat, sondern einfach diese Ängste, die haben ihn bestimmt und er konnte ja Leute beeinflussen. Das wusste er und so hat er die Leute beeinflusst. Ach Leute, lasst uns schön ruhig die Sache machen, ihr müsst nicht immer nach Jerusalem gehen, viel zu weit. Dann und so weiter, Bethel liegt doch bei euch viel mehr in der Nähe, da könnt ihr hingehen. Ja? Und so hat er sich das vorgestellt. Das ist heute auch manchmal so, dass Leute sagen, wir können ja selber bestimmen, wie und was wir glauben. Also Gott hatte im Alten Testament bestimmt, der Ort der Gottesbegegnung sollte Jerusalem sein. Da sollten die Opfer gebracht werden. Nicht irgendwo, wo die Leute das wollten, nicht in Dan und Bethel, sondern da, wo Gott das festgelegt hat. Ja, heute ist es ja auch manchmal so, dass Leute sagen, ja, ist ja egal, an welchen Gott ich glaube und wie man das so macht. Ich habe gute Gefühle, ich bin zufrieden, es gibt irgendeine Kraft, die stärkt mich und irgendwelche Steine sind ganz schön und so weiter. Und ob der Glaube des Islam der richtige ist oder der buddhistische Glaube, ist ja egal, sind alles Wege zu Gott. Ja, so ist manchmal die Vorstellung heute. Und so ähnlich war die Vorstellung von dem Jerobeam auch, ist doch egal, wo die Leute hingehen. Sie können das überall machen. Im Johannesevangelium. Da ist das noch ein spannendes Thema, diese beiden Reiche, Nord- und Südreich. Aus dem Nordreich haben sich ja dann später die Samariter entwickelt. Und im Südreich und in Galiläa waren halt die Juden und die Juden sind immer nach Jerusalem gegangen. Und Jesus bekommt dann mal die Frage im Johannes Kapitel 4. Ich habe es jetzt leider nicht als Folie mit. Johannes Kapitel 4, da fragt ihm eine Frau und sagt, unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet, ja, in der Nähe von Samaria. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Ja, was ist jetzt richtig? Jerusalem oder Samaria? Bethel dann oder Jerusalem? Und der Jesus sagt dann was Interessantes in Vers 21. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Also er sagt schon, es war schon richtig mit Jerusalem. Aber dann sagt er, es kommt aber die Stunde und ist schon jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und an Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche Anbeter. Ja? Der Herr Jesus kündigt an, es kommt nicht mehr auf den Ort an. Wir können überall zu Gott beten in Geist und Wahrheit, aber nur durch eine Person, durch die Person Jesus Christus. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ja? Ich kann nur zu Gott kommen durch den Glauben an Jesus Christus. Alle anderen Angebote, die es sonst noch gibt, helfen nicht weiter. Sondern du brauchst Jesus Christus. Bei ihm gibt es Beziehung zu Gott. Das Interessante ist bei dem Jerobeam, was er da für einen Götzendienst aufbaut, da erinnert schon manches auch an den richtigen Gottesdienst. Und manches wieder nicht. Es wird vermischt. Also zum Beispiel, was erinnert ist, dass es um die Erinnerung geht, Gott hat sein Volk aus Ägypten befreit. Ja, das sehen wir noch. Da sagt nämlich in Vers 28 der Jerobeam, ich bin jetzt wieder in 1. Könige 12, da sagt der Jerobeam, siehe da Israel, deine Götter, die dich aus Ägypten geführt haben. Falsch war, es geht nicht um Götter, es geht auch nicht um Kälber, es geht auch nicht um Bilderdienst, das war alles vermischt mit der Wahrheit, Gott hat aus Ägypten gerettet. Ja, und manchmal mischt sich Wahres und Falsches miteinander. Und das ist dann besonders schwierig, das auseinanderzuhalten. Und viele lassen sich dabei einflussen. Hütet euch vor Götzen. Ja, dem Jerobeam ist dann auch egal, wer Priester wird. Ja, das war festgelegt. Es sollten nur diejenigen sein aus dem Stamm Levi. Dem Jerobeam ist dann auch egal, wie das mit den Festen ist. Ja, also es gab ja wichtige Feste, wo dann Israel in Jerusalem gefeiert hat. Da macht er einfach das Laubhüttenfest nach. Also es gibt so gewisse Ähnlichkeiten. Also es gibt Priester. Ja, im Neuen Testament ist jeder Christ ein Priester, ja, weil jeder kann eine direkte Verbindung mit Gott haben. Aber damals war das das Volk Levi. Und der vermischt das einfach und macht zu Priestern, wen er möchte. Die Feste können auch so gefeiert werden, wie er möchte. Ja, manches Wahres ist noch dran, manches erinnert noch an den wahren Gott, aber viel auch nicht mehr. Ja, ich musste da denken auch an unsere Feste, ja, Weihnachten und Ostern. Ja, die drücken eigentlich was ganz Wichtiges aus. Die Geburt vom Herrn Jesus, sein Sterben, sein Auferstehen. Wir hatten vorhin das Kinderlied zu Ostern. Ja, aber viele Leute wissen gar nicht mehr, was bedeutet das und wie ist das mit Jesus und haben gar keine Beziehung mehr mit ihm. Kinder, hütet euch vor Götzen. Ich weiß nicht, ob manche von euch dieses Buch kennen. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Ja, schön golden gemacht, es ist nicht alles Gott, was glänzt, kommt von, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Und so beschreibt Tim Keller in diesem Buch das Thema Götzen und dass das auch für Christen natürlich eine Herausforderung ist. Er meint, die Praktiken unserer heutigen Welt unterscheiden sich nicht wesentlich von der Antike. Jede Zeit hat ihre eigenen Götzen, ihre Priester, ihre Schutzgeister und Rituale. Haben die Götter der Schönheit, der Macht, des Geldes und des Erfolgs nicht längst die Herrschaft über uns und unsere Gesellschaft angetreten? Ja? Man muss ja nicht so Kälber aufbauen, aber andere Dinge, die einem so wichtig sind und den Platz von Gott wegnehmen, das ist auch eine Gefahr für Christen. Und Keller schreibt dann, einen falschen Gott kann man daran erkennen, dass einem das Leben sinnlos vorkäme, wenn er nicht mehr da wäre. Ich lese das nochmal. Einen falschen Gott kann man daran erkennen, dass einem das Leben sinnlos vorkäme, wenn er nicht mehr da wäre. Ja. Mir erzählte einer, der krank geworden ist, ein Christ, dass er dadurch erstmals wieder nachdenken musste, was war mir eigentlich wichtig geworden. Und er konnte dann nicht mehr die Arbeit durchführen wie früher. Und für ihn war das dann aber trotzdem so, weil er gesagt hat, da habe ich Gott erfahren und der hat mich daran erinnert, die Beziehung zu Gott ist viel wichtiger als sein früherer Job, den er nicht mehr ausführen konnte. So, also leider der Jerobeam ist hier ein schlechtes Vorbild und ganz Israel macht mit und leider die nachfolgenden Generationen. Es ist nicht nur für eine Generation. Es ist so auffällig, wenn wir die Könige durchgehen, Eltern, die mit Gott leben, das heißt nicht automatisch, dass die Kinder dann auch mit Gott leben. Aber Einfluss üben sie doch auf. Es ist trotzdem schön, wenn wir dann lesen, es gab einige Leute in Israel im Nordreich, die haben sich nicht beeinflussen lassen. Die sind trotzdem weiter in den Süden gegangen zum Tempel, haben da den Gottesdienst gelebt. In 2. Chronik 11, Vers 16 lesen wir von Leuten, die also aus dem Nordreich kamen. Und ihnen folgten aus allen Stämmen Israels die, vorher geht es um Priester, die in das Südreich gegangen sind nach Juda. Und ihnen folgten aus allen Stämmen Israels die, die ihr Herz, darauf richteten, den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Sie kamen nach Jerusalem, um den Herrn, dem Gott ihrer Väter, zu opfern. Also nicht alle haben sich davon beeinflussen lassen. So, ich komme zum dritten Punkt, den mache ich ganz schnell. Das ist die Einladung, kehrt um zu Gott. Wir lesen immer wieder bei den Königen, wie Gott redet. Wie Gott Menschen schickt und die Könige auffordert, umzukehren. Es ist ja immer wieder diese Möglichkeit da, umzukehren zu Gott. Und das erlebt der Jerobeam, erlebt das an mehreren Stellen, dass so Propheten zu ihm kommen oder auch andere, die ihm sagen, Zeit umzukehren. Direkt da, wo das passiert, in Bethel mit dem Kälberdienst, ganz spannende Geschichte, 1. Könige 13, Vers 1, da kommt ein Mann Gottes aus Juda auf das Wort des Herrn. Ja, das ist wichtig. Was sagt das Wort des Herrn? Und so kommt dieser Mann Gottes aus Juda hin nach Bethel, als Jerobeam auf dem Altar stand, um Rauchopfer darzubringen. Und er sagt ihm ganz klar, das ist falsch, was du machst. So, der König Jerobeam, der möchte ihn als erstes verhaften lassen, diesen Mann Gottes, aber das geht nicht, weil er streckt seine Hand aus und sogleich wird seine Hand verdorrt seine Hand. Ja, und nur durch das Gebet von diesem Mann Gottes kann er dann die Hand wieder zurücknehmen. Also da sehen wir klares Gerichtszeichen Gottes. Und was sagt dann der Jerobeam? Der lädt den Propheten zum Essen ein. Ist ja schön, dass er ihn zum Essen einlädt, aber der Prophet kommt natürlich nicht, hat keine Genehmigung von Gott dazu. Aber es geht nicht darum, dass der König mal Essen anbietet oder dass der König mal Geld anbietet oder Opfer anbietet. Es geht um eine Herzensumkehr zu Gott. Und das begreift der Jerobeam nicht. Der ist bereit, ganz viel zu geben, also auch den richtigen Propheten und so weiter. So ein bisschen Gottesdienst geht immer und gerne auch ein bisschen Geld dazugeben. Es geht Gott um eine Herzensumkehr. Und dann lesen wir in 2. Chronik 13, lesen wir, dass der König des Südreiches, der auch nicht mit Gott lebt, aber der König des Südreiches, der hat mal eine gute Zeit mit Gott, ganz kurz, Und da redet er praktisch diesen König Jerobeam ins Gewissen. Ja, es ist manchmal so, dass Gott auch Leute gebraucht, die sonst nicht mit Gott leben, um einen zu erinnern. Es gibt auch die Möglichkeit, umzukehren zu Gott. Zweite Chronik 13. Und dann gibt es eine Situation, traurig sein, der Sohn von Jerobeam wird krank. Und manchmal lehrt ja Not beten. Und mitten in dieser Zeit erinnert sich König Jerobeam dran. Da gab es ja diesen alten Propheten, der mich damals eingesetzt hat, den Gott beauftragt hat, diesen alten Propheten Ahia. Und er schickt dann seine Frau zu diesem Propheten, das lesen wir in 1. Könige 14, schickt dann seine Frau zu diesem Propheten und lässt fragen, was wird denn jetzt mit diesem Sohn? Da ist ein Fragen da, da ist ein Fragen da und auch bereit. Er gibt ja dann ganz viele Geschenke an den Propheten und so weiter, ganz tolle Sachen. Aber auch da ist der Jerobeam nicht bereit, umzukehren. Und dieser Sohn wird dann sterben. Aber das Interessante ist bei dem Sohn. Dieser Sohn, der aufwächst in diesem gottlosen Haus, von dem heißt es, dass er ein gutes Verhältnis zu Gott hatte. Ich lese das mal aus 1. Könige 14, Vers 13. Und ganz Israel wird ihm die Totenklage halten und ihn begraben, denn dieser allein, dieser Sohn, der jetzt am Sterben ist, dieser allein vom Haus Jerobeam wird in ein Grab kommen, weil sich im Haus Jerobeam an ihm etwas Gutes in seinem Verhältnis zum Herrn, dem Gott Israels, gefunden hat. Ich finde es auch gut, dass wir das manchmal lesen im Buch der Könige. Ja? Da gibt es gottlose Häuser, gottlose Familien, gottlose Königtümer. Aber es gibt trotzdem mitten in diesen Zeiten Menschen, auch aus der eigenen Familie oder enge Mitarbeiter, die Gott nicht verlassen haben, sondern dranbleiben. Und obwohl dieser Sohn stirbt, war sein Verhältnis zu Gott gut. Okay, jetzt haben wir heute uns ein bisschen mit dem Jerobeam beschäftigt. Ihr könnt es gerne nachlesen. Also es sind ja doch etliche Kapitel, um die es da geht. 1. Könige 11, 12, 13, 14 möchte ich da besonders empfehlen. Auch 2. Chronik 13. Ich kann euch das dann gerne noch geben, die genauen Stellen. Das nächste Mal werden wir uns mit dem Asa beschäftigen. Aber nochmal zur Wiederholung, diese drei Punkte, die ja auch für uns wichtig sind. Das erste ist, stellt euch in den Dienst Gottes. Ja, und nicht nur so mal ganz kurz, sondern wirklich mit dem Ziel, Herr, mein Leben. Ja, vorhin bei dem Lied kam das auch so rüber, mit jedem Atemzug, ja, nicht nur eine kurze Zeit, sondern immer möchte ich mein Leben Gott zur Verfügung stellen. Und dann, wenn Schwierigkeiten kommen, Ängste, Konkurrenzdenken, sich daran zu erinnern, mein Leben gehört ja Gott. Das zweite ist, hütet euch vor Götzen, vor Dingen, die von Gott wegziehen. Und das dritte ist, das ist eine Einladung, kehrt um zu Gott. Mit Gott kann man neu anfangen. Amen.